Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Jetzt geht's ja endlich los mit neuen Steuergesetzen oder konkreten Vorhaben unserer neuen Bundesregierung. Hat ja gar nicht so lange gedauert, wie gedacht, oder?
Absolut. Hast du dir schon ein Elektroauto dieses Jahr angeschafft?
Also, habe ich nicht, aber hätte ich's getan, wäre ich, glaube ich, jetzt ein bisschen wütend, ja. Weil ja da doch ein bisschen was anderes versprochen wurde. Aber vielleicht eins nach dem anderen, oder?
Naja, also wurden ein paar Sachen versprochen fürs gesamte Jahr 2025, die jetzt erst im zweiten Halbjahr ab dem 1. Juli kommen. Aber du hast schon recht, lass uns mal eins nach dem anderen durchgehen, denn es gibt einen neuen Gesetzesentwurf, der wird jetzt im Bundestag schon mal beraten, ein sogenanntes Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland, also das ist nur ein Entwurf. Ich habe da auch mal ein Video dazu gemacht bei Instagram, da haben ja, glaube ich, weiß nicht, 3000 Leute geschrieben, ja, und haben gefragt, ob das jetzt schon durch ist. Aber ein Gesetzesentwurf ist halt immer noch ein Entwurf, der muss dann erst durch Bundestag, Bundesrat und dann noch verkündet werden. Das kann durchaus länger gehen, wobei ich heute von unserem lokalen Bundestagsabgeordneten den Newsletter gelesen habe und der hat gemeint, das wird im Juli, also der ist von der CDU, das wird im Juli noch durchgehen. Also soll es dann wahrscheinlich zum 1. Juli 2025 schon gelten, aber wie gesagt, muss erstmal durch und kostet auch einiges.
Ja? Mhm. Ja, ich bin auch sehr gespannt, ob das jetzt so reibungslos durchgeht. Die Kosten sind ja auf rund 11 Milliarden Euro beziffert worden, 11,3. Ich glaube, es gibt ja schon nicht so viel Spielraum im Haushalt. Und dann sind ja einige Maßnahmen auch vorgesehen, die dann erst in den nächsten Jahren kommen. Besprechen wir gleich alles, ja. Und sodass man dann schon sagen kann, bis 2029 rechnet man mit einer Gesamtbelastung von 48 Milliarden Euro. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wird denn der Bundesrat da so einfach zustimmen? Ja, oder hat er vielleicht noch irgendwelche anderen Wünsche, die er dafür haben will? Weil ja auch, es geht ja hier gleich um Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, wo es dann Entlastung geben soll. Und da wird ja werden ja die Länder auch mit beteiligt sein, da weniger Einnahmen zu haben. Und ob die da alle so viel Spielraum haben, glaube ich jetzt, oder weiß ich nicht. Ne? Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch Fragezeichen.
Ja, jetzt ging ja durch die Presse, dass man bei vergessenen Konten die Guthaben dann in staatlichen Fonds zur Förderung zu sozialen Projekten dann überführen soll. Aktuell ist es ja so, wenn Konten Guthaben haben und nach 30 Jahren sich keiner gemeldet hat, dann gehört es der Bank. Ist eigentlich auch witzig. Die muss es dann zwar versteuern, aber darf es dann behalten. Eigentlich auch eine wahnsinnige Rechtslage.
Ja.
Und jetzt, das steht schon im Koalitionsvertrag auf Seite 79, ist so ein Fonds für eben soziale Projekte geplant, da ist vieles, also da gibt's noch gar keinen Gesetzesentwurf, aber geplant ist eben dann so vergessenes Kontoguthaben dann dem Staat zuzuführen und wie dann vielleicht noch Erben, wenn sie doch noch merken, sie brauchen es oder wollen das Geld, dann drankommen, ist noch fraglich. Aktuell muss es die Bank dann wieder rausrücken, wenn sich jemand mit einem Anspruch meldet, meistens dann die Erben. Wie es dann künftig sein wird, weiß man noch nicht. Also auch ein sehr interessanter Vorschlag, haben jetzt ein bisschen durch die Presse, habe ich selber, muss ich auch sagen, nicht so wahrgenommen. Es war so ein Nebensatz im Koalitionsvertrag, wie die Rechtslage da ist und was es aktuell bedeutet. Also auch wild, wo man jetzt probiert, noch die Gelder herzuholen. SPD-Politiker hat auch gemeint, man soll die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung auf 8.000 Euro pro Monat hochsetzen. Also da wird, glaube ich, an einigen Ecken und Enden da probiert nochmal Geld für einen Haushalt irgendwie zu sammeln. Und vielleicht, wenn das durchgeht, dann gibt es auch für dieses Gesetz dann vielleicht noch Spielraum. Aber lass uns doch mal drauf eingehen, was denn geplant ist, was schon angekündigt wurde, auch schon im Wahlkampf, ist ein sogenannter Investitionsbooster.
Ja, toller Begriff, oder? Also,
ja.
Da ist man offensichtlich etwas moderner aufgestellt jetzt im BMF, was die Begriffe angeht, finde ich ja ganz interessant. Also man will halt das Unternehmen jetzt einen Booster zünden, um noch mehr Investitionen zu machen. Und wie soll das erfolgen? Naja, es soll halt Anreize geben zu investieren, in denen man hohe Abschreibungen geltend machen kann. Also konkret sind es 30% degressive Abschreibung. Und ja, das ist natürlich etwas, wo man vielleicht schon sagen kann, wenn ich dann natürlich schneller Steuern sparen kann, überlege ich mir vielleicht doch eine Investition vorzuziehen, die vielleicht sonst erst in einigen Jahren dran wäre oder wo ich bisher das Pulver im Trockenen gelassen habe. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das Unternehmen dazu anregt, tatsächlich mehr zu investieren. Wir haben ja da auch mal drüber philosophiert schon, was soll denn da jetzt begünstigt sein? Konkret geht es halt um bewegliche Wirtschaftsgüter, ja, also Autos, Maschinen, gut, Autos ist nochmal extra, ne, gleich Fuhrpark und alles, was eben jetzt nicht mit einem Gebäude verbunden ist und alles, was nicht immateriell ist, also am Ende Software oder sowas wäre jetzt auch nicht begünstigt, aber alles, was ja beweglich ist, und das kann ja auch einiges sein für Industrieunternehmen zum Beispiel.
Ja, also im Prinzip eine gute Sache, vor allem wenn jetzt, also keine Ahnung, wenn ich jetzt an so Büromöbel denke, wenn man da für über 800 Euro dann einkauft, dann muss man beispielsweise einen Schreibtisch über 13 Jahre abschreiben. Ja, das motiviert, glaube ich, keinen, da sich was Neues anzuschaffen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, also denke ich mal, die Möglichkeiten sind dann künftig da und auch ganz gut und werden auch relativ schnell umgesetzt. Was nicht so schnell umgesetzt wird, ist die Senkung der Körperschaftssteuer. Das soll erst ab dem 1. Januar 2028 kommen. Die soll von aktuell 15% auf 10% gesenkt werden. Das haben wir in der Folge über die Familienstiftung auch schon mal angesprochen, aber nur in 5 Schritten. Und dann ist es dann irgendwie, müsste man nachher wahrscheinlich 2032 dann soweit. Das finde ich, hätte man durchaus früher machen können, auch schon zum 1. Januar 2026. Wie siehst du das?
Also ich glaube, das ist ja auch im internationalen Wettbewerbsvergleich wichtig, dass man da mal mit unserer Steuerbelastung runterkommt. Wobei, es kommt ja auch nicht nur auf den Steuersatz an, sondern auch darauf, wie kann ich wann was zum Beispiel absetzen und geltend machen. Insofern ist das mit dem Investitionsbooster vielleicht auch nicht schlecht, aber ich glaube, es ist zumindest so ein Ausblick, dass die Steuern langfristig runtergehen und man das natürlich in den Businessplan für eine Investition dann schon berücksichtigen darf und am Ende ja dann so eine Investition in Deutschland vielleicht doch vorteilhafter wird gegenüber einer Investition im Ausland. Ich finde es ein bisschen interessant, bei dieser Senkung der Steuern haben wir uns ja auch immer so ein bisschen gefragt, naja, wie ist das eigentlich, das sagen die jetzt, ja, aber die werden das ja gar nicht, was weiß ich, bis 2028 fließt noch viel Wasser, was fließt bei dir, die Mosel die runter oder so.
Die Dreisam in Freiburg, ja.
Okay, entschuldige bitte, so geografisch kundig bin ich da nicht, ja. Jedenfalls hätte ich schon erwartet, dass das noch ein bisschen aufgeschoben wird, dass das auch Gesetz wird, und interessant ist ja, wenn man das jetzt beschließt, dann ist es ja beschlossen, ja, und dann bräuchte es ja wieder irgendwie einen Gesetzesbeschluss, der dann auch wieder durch den Bundesrat müsste, um das wieder aufzuheben. Und insofern ist das ja schon mal ein Signal, dass man das jetzt auch so frühzeitig irgendwo festhält und beschließt, dass es dann wirklich zu dieser Reduzierung kommt, ja. Ich glaube, das ist schon ein gutes Signal.
Ja, gutes Signal, aber wenn man sich mal diese Steuerbelastung im internationalen Vergleich anschaut, es gibt sogar vom Bundesfinanzministerium eine Veröffentlichung, dann sind wir da im Prinzip auf Platz 2, da könnte man sagen, ja, in Europa ist irgendwie noch Malta vor uns, aber die haben, obwohl sie einen brutalen Körperschaftssteuersatz von 35% haben, dann Ausnahmen und Ausnahmen, dass man dann eventuell sogar als ausländischer Investor auf irgendwie eine Steuerbelastung von 5% runterkommt. Das ist also absurd. Also von dem her hätte ich mir schon gewünscht, dass es eben schneller kommt und nicht so in so, ja, so kleinen Schritten, aber gut. Dafür soll es bei der Einkommensteuer, ja, zumindest bei der Thesaurierung im betrieblichen Bereich auch Änderungen geben. Vielleicht bevor wir auf die Änderungen kommen, so bei der Einkommensteuer aktuell, also für Arbeitnehmer ist nichts geplant. Ich glaube, das BMF so hat noch vergessen, dass es auch noch Arbeitnehmer gibt. Das ist zumindest mal der Eindruck. Also die Änderungen, die man heute besprechen, ja, sind im Prinzip, ja, kann man sagen, gut, kommen wir nachher noch drauf, bei den E-Autos, da betrifft es auch Arbeitnehmer gegebenenfalls, über die Privatnutzung, aber sagen wir zum größten Teil auf Unternehmen bezogen. Genauso wie bei jetzt auch bei der Einkommensteuer bei dem Punkt.
Das ist eigentlich ein Punkt, den habe ich mir fürs Fazit aufgehoben, aber ich kann ja jetzt schon mal ansprechen. Oder ja, lass uns da vielleicht gleich mal drüber sprechen, weil du das Thema aufgemacht hast mit den Arbeitnehmern, ja. Ich sehe das nämlich ähnlich wie du. Ich freue mich total, dass der Steuersatz bei der Körperschaftssteuer dann sinken wird, klar, ne? Keine Frage. Aber ich sehe eigentlich auch das dringendere Problem, dieses Thema Arbeit soll sich ja lohnen, ne? Und da hast du ja wahrscheinlich auch schon 1000 Videos gemacht und jeder weiß das eigentlich, jeder, der selbst irgendwie Mitarbeiter beschäftigt oder ein Gehalt bezieht, wie absurd das eigentlich ist, was da so für Abzüge runtergehen, bevor dann das Geld ausgezahlt wird und was auch der Arbeitgeber nochmal zahlt, ne? Also es gibt ja über 20% Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und beim Arbeitnehmer bleiben ja auch nur knapp 50% übrig oder etwas mehr als 50% übrig von dem, was dann vereinbart wurde an Gehalt, was dann ausgezahlt wird nach allen Abzügen. Jetzt wissen wir alle, die größte Belastung ist ja hier eigentlich mehr die Sozialversicherung, gerade in dem kleinen, mittleren Einkommen statt die Steuer. Aber ich glaube, hier hätte man schon auch ein bisschen entgegenwirken können, dass die Sozialversicherungsbeiträge ja immer weiter steigen. Da will man ja offensichtlich nichts gegen tun. Zumindest gibt es da keine sinnvollen Vorschläge diesbezüglich oder Diskussionen immerhin, ja. Gar nichts eigentlich. Das heißt, ich hätte auch gedacht, Mensch, eigentlich ist das drängendste Problem, was ja auch den Unternehmen hilft. Also wenn du hier den Mitarbeitern vielleicht das Gehalt mit weniger Abzügen, zum Beispiel Lohnsteuer auszahlen darfst, musst du ja vielleicht nicht so viel Gehalt zahlen, ja. Oder hätte man, ist man in der nächsten Gehaltsverhandlung vielleicht auch besser aufgestellt, wenn einfach mehr Nettogehalt übrig bleibt. Ich weiß es nicht. Und insofern finde ich es auch ein bisschen kritisch. Ja, da habe ich auch hier einen Kommentar gesehen von der finanzpolitischen Sprecherin der Grünen. Katharina Beck hat das geschrieben, dass eben auch sie das überhaupt nicht so gut findet, was der Lars Klingbeil da jetzt macht und hätte das von einem sozialdemokratischen Finanzminister nicht erwartet. Ich glaube, es gibt selten so Punkte, wo ich dann mit den Grünen so einer Meinung bin, aber ich finde es auch ein bisschen fragwürdig. Wir kommen ja noch zu den E-Autos, ne? Das ist ja auch noch ein großer Punkt. Und das finde ich auch schade, dass die Arbeitnehmer vergessen wurden, gerade weil das ja direkt auch für die Unternehmer gut wäre, wenn es da Entlastungen gibt, ne?
Ja, vor allem, wenn man jetzt aus SPD hört, da sie die Beitragsbemessungsgrenze von, glaube ich, die ist aktuell bei 5.512,50 €. Ja, das war jetzt aus dem Kopf. Also vielleicht ist er irgendwo anders, aber um den Dreh rum. Und die soll auf 8.000 € dann hoch, laut SPD stimmen. Also da geht es in eine ganz andere Richtung. Aber ja, lass uns mal auf die Einkommensteuer, auf die Tesorierungsbegünstigung eingehen. Die ist ja aktuell bei 28,25%. Ich weiß nicht, wir hatten es auch schon mal besprochen, ist jetzt ganz nett, aber in der Praxis jetzt so semi-relevant, würde ich mal sagen.
Ja, eigentlich schade, ja, weil das natürlich auch für Einzelunternehmen, da sind ja ganz viele in dieser Rechtsform strukturiert, eine interessante Möglichkeit gibt, wenn sie denn reinvestieren wollen in ihrem Unternehmen oder wenn sie zum Beispiel das Geld, was sie verdient haben, nicht komplett entnehmen können, weil sie Kredite zurückzahlen müssen. Ja, wenn sie also große Investments getan haben, das könnte beispielsweise ein Zahnarzt sein, der sich eine große Praxisausstattung gekauft hat auf Kredit und den zurückzahlen muss. Bei dem würde das super interessant sein, diese Tesorierungsbegünstigung zu nutzen, weil hier kann man eben sagen, okay, man hat einen hohen Gewinn, den müsste man eigentlich mit seinem persönlichen Steuersatz versteuern. Das sind dann vielleicht 42%, wenn man in der Reichensteuer ist, vielleicht sogar 45, mit Soli dann 47,5%. Also ziemlich krass, wie hoch diese Steuer da geht. Und da denkt man sich natürlich als Unternehmer, wie soll ich denn da jetzt noch investieren und im internationalen Wettbewerb bestehen? Und deswegen gibt es diese Tesorierungsbegünstigung, die irgendwie in der Praxis gar nicht so ein großes Dasein führt. Das hatte viele historische Gründe, dass es einfach schlecht ausgestaltet war, die Vorschrift. Das hat man aber schon ein bisschen verbessert, ja. Und jetzt ist es eben so, dass man 28,25% zahlt, wenn man das Geld im Unternehmen lässt. Also wenn man jetzt nicht das vom Geschäftskonto auf das Privatkonto überweist, sondern wenn man eben beispielsweise damit einen betrieblichen Kredit tilgt oder da eine neue Anlage oder Waren oder was weiß ich von kauft. Und jetzt wäre es natürlich unfair, oder dann würde man ja auch diese Rechtsform des Einzelunternehmens oder der Personengesellschaft, die müssen ja genauso das versteuern mit den Steuersätzen der Personengesellschafter, ja, die würde ja dann stark benachteiligt werden, wenn man bei der GmbH plötzlich irgendwann nur noch 10% zahlt und die Personengesellschaft und Einzelunternehmer weiterhin ihren persönlichen Spitzensteuersatz oder diese Option mit der Thesaurierungsbegünstigung haben, die aber natürlich im Vergleich zu 10% Körperschaftssteuer und 15% Gewerbesteuer, da ist man ja bei 25% dann, immer noch zu hoch wäre. Ne? Und deswegen soll die auch sinken. Finde ich total folgerichtig und gut, dass man das gleich mit bedacht hat. Da darf man dann also später eben auch so stufenweise, ja, in 2028 soll es auf 27% sinken, dann 2030 auf 26% und ab 2032 ist man bei 25%. Ja, also jedes Einzelunternehmen oder jede Personengesellschaft, die jetzt vielleicht zuhört, ja, Unternehmen, die so strukturiert sind, die dürfen da echt mal drüber nachdenken, ob das für sie in Frage kommt, sollte man schon machen, denke ich. Oder diese Option zumindest mal für sich in Erwägung ziehen, wenn man das Geld im Unternehmen lässt oder das vielleicht als Option nochmal hat. Achso, und vielleicht sagen wir mal noch, wenn man es dann später rausnimmt, ja, das Geld aus dem Unternehmen, muss man 25% nachversteuern. Das ist dann so ähnlich wie bei der GmbH, wo man ja auf eine Ausschüttung auch 25% zahlen müsste. Dann wäre das die Abgeltungssteuer. Und hier sind es eben 25% Einkommensteuer, die man nachzahlen muss.
Ja, lass uns mal aus meiner Sicht zum Interessantesten kommen, nämlich zum E-Auto. Es ist ja so, man muss Autos, wenn man sie jetzt ins Betriebsvermögen kauft, über 6 Jahre abschreiben. Also wenn man so ein Ding kauft für 60.000 Euro, jedes Jahr 10.000 Euro. Und wenn man jetzt, keine Ahnung, einen für 100.000 Euro kauft, dann muss man eben auch 100.000 durch 6 und kann jetzt eben nicht irgendwie 75% beispielsweise im Jahr der Anschaffung gleich absetzen. Aber genau das plant die Bundesregierung bis 100.000 Euro? Nee, stimmt gar nicht, oder? Der hat gar keine Grenze drin bei der E-Auto-Abschreibung, nur bei der Privatnutzung. Also man könnte sich theoretisch auch für 200.000 Euro ein reines Elektroauto im Dezember ins Betriebsvermögen liefern lassen, kaufen und könnte dann in dem Beispiel 75%, also 150.000 Euro noch schnell in diesem Jahr abschreiben. Das ist ganz
ich habe schon mal geguckt für dich, Fabian. Den Lamborghini Urus, den gibt es leider noch nicht als rein elektrisches Fahrzeug, nur als Plug-in-Hybrid, ja. Also der fällt raus.
Das weiß ich doch. Da ist die Reichweite doch, wenn ich durch Freiburg fahre, relativ gering. Aber dafür schön in diesem Gelb. Waren Späße, ja. Aber das finde ich schon krass. Ich meine, theoretisch, also ich weiß nicht, was es da für High-End-Autos gibt. Ich bin nicht so ein Autonah. Aber jetzt nehmen wir mal an, ein Porsche Taycan, den kriegt man ja im Jahreswagen, glaube ich, schon mittlerweile für die Hälfte vom Bruttolistenpreis. Aber wenn man den neu kaufen würde, jetzt mal, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, ist mal die andere Frage. Aber jetzt nehmen wir mal an, man kauft sich so ein Porsche Taycan, Vollausstattung, ja, alles drin. Ich weiß nicht, ob er dann auf 200.000 Euro kommt, aber da kann man, wenn man den im Dezember sich liefern lässt, noch 150.000 Euro, ja, von seinem zu versteuernden Einkommen abziehen. Das ist schon krass, oder?
Ja, weil du hast ja dann sofort hohe, stille Reserven im Vermögen. Ne? Du machst das, schreibst das sofort ab, kriegst halt Steuerersparnisse. Das Problem ist halt, wenn du dann nach ein paar Jahren das Auto weiterverkaufst. Gut, jetzt weiß man nicht, wie sich das mit den Werten bei den E-Autos entwickelt. Gehen wir mal davon aus, die verfallen nicht so stark im Wert, wie es zuletzt vielleicht war. Und du kaufst den für 180, kannst ihn vielleicht in 3, 4, 5 Jahren für 100 weiterverkaufen. Dann musst du natürlich alles schön nachversteuern, ja, weil du ja vorher alles schon so hoch abgeschrieben hast. Das ist halt diese Steuerstundung letztendlich, die man bekommt. Aber das sage ich natürlich auch immer, lieber Steuern jetzt sparen als in 5 Jahren. Man kann ja in der Zeit mit dem gesparten Geld arbeiten, ja. Also ist auf jeden Fall besser, jetzt Steuern zu sparen als in 5 Jahren. Wer weiß, ob man dann überhaupt noch Gewinne macht. Ja, kann ja auch sein, dass es da einem dann nicht mehr so gut geht.
Absolut, vielleicht noch zur Vollständigkeit. Also man muss trotzdem über 6 Jahre abschreiben, im zweiten Jahr 10%, im zweiten und dritten Jahr 5%, im vierten Jahr nur noch 3%. Und das ist ganz süß, dann im fünften Jahr 2%. Also wenn man das wirklich über 6 Jahre hält, da muss man schon darauf spekulieren, dass es jetzt dann besser läuft, ja, in den ersten Jahren von diesen 6 Jahren. Aber ich finde es schon krass, weil ich habe erstmal so darüber gelesen und habe gedacht, die werden ja auch vielleicht eine Grenze, da kommen wir gleich drauf, wie bei der Privatnutzung, dann von 100.000 Euro oder so einführen, aber machen sie nicht. Also man könnte dann theoretisch, wenn jetzt Christian wie recht behält und der Lamborghini Urus doch noch in der Voll-E-Variante kommt, dann auch den mit 75% im Jahr der Anschaffung dann abschreiben. Und das ist schon ganz interessant, weil da könnte man sich ja schon überlegen, okay, ja, will ich jetzt 6 gleiche Leasingraten, beziehungsweise je nachdem, wenn ich 36 Monate Leasing habe, vielleicht 36 Raten über 3 Jahre. Oder sage ich, okay, dann will ich das Ding auch kaufen. Also das könnt ihr schon kaufen, durchaus attraktiver machen.
Ja, und das vom SPD-Finanzminister, ja.
Ja, das finde ich gut, dass der SPD-Finanzminister da nochmal zum Luxus-E-Auto-Kauf anregt, weil das sind die Probleme, die die Wähler der SPD natürlich beschäftigen. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, aber klar, kaufen können dann durchaus lukrativer werden.
Ja, ist eigentlich auch wichtig zu wissen, ja. Ich glaube, auch viele, zumindest die ich jetzt auch bei meinen Mandanten, ist immer wieder das Thema, ey, ich will lieber leasen, keine Ahnung, ja, wieso sich das so sehr durchsetzt und das der Vorteil ist. Oder dass viele lieber leasen wollen als kaufen. Ich würde, glaube ich, immer lieber kaufen, aber egal. Aber jetzt bei dieser Option wird ja das Kaufen viel interessanter als das Leasen. Ne? Das muss man sich mal vor Augen führen, weil beim Leasing hast du diese Chance ja nicht, ja, mit dieser so 75-prozentigen Abschreibung, da kannst du nur die Leasingraten geltend machen.
Ja, wobei, also interessanter steuerlich, ja, wie das Dings dann irgendwie sich dann im Betriebsvermögen werttechnisch entwickelt, sei da mal hingestellt. Also ich habe da mal neulich geschaut, kann ich vielleicht sagen, ich war von einem Porsche-Zentrum eingeladen, einen Vortrag zu halten, habe es dann aber abgelehnt aus ein paar Gründen.
Kann ich nicht verstehen.
Ja, und also nichts gegen Porsche, ja. Also hier, wenn mir jemand einen bereitstellen will, dann gerne. Aber ja, wenn man sich mal diese Zweitmarktentwicklung anschaut von so einem Porsche Taycan E, also wenn man da mal 150.000 Euro dafür gezahlt hat von einem Jahr, das wird man nicht mehr kriegen. Also der Wertverfall von so E-Autos scheint zumindest in dem Segment relativ hoch zu sein, ja. Aber vielleicht, jetzt wird vielleicht der Markt dann doch nochmal nachgefragt werden, weil es steht ja auch nicht drin, müssen es Neufahrzeuge sein, da habe ich auch nichts gelesen. Ja? Also könnte man vielleicht so einen gebrauchten Porsche Taycan E jetzt auch irgendwie kaufen und dann 75% im Anschaffungsjahr abschreiben. Also ja, da habe ich jetzt auch nichts gelesen, dass das irgendwie nicht gehen sollte. Ja,
ja, also manche sagen ja noch, wenn wir vielleicht nochmal auf dieses Leasing versus Anschaffen schauen, dass ja, wenn du jetzt im Leasing bist, ja, dann gibt es ja jemanden, der das Auto kauft und dir dann verliest, ja, also dann eben dir das Auto überlässt und du zahlst dafür die Leasingrate, dann kann ja dieser Leasinggeber letztendlich das Auto mit 75% abschreiben, hat dadurch einen Steuervorteil, ja, weil er die Leasingraten, die er von dir bekommt, erst später versteuern muss als Einnahmen. Und dann sagen ja jetzt manche, naja, das ist ja auch toll für Leasing, da werden ja die Leasingraten sinken, weil die Leasinggeber schneller abschreiben können. Habe ich aber auch so ein bisschen meine Zweifel, ob die den Vorteil durchreichen. Wird man mal schauen, ja.
Ja, also da ist ja die Frage, ob man nebenher noch ein Side-Business aufmacht und noch ein Fahrzeugverleih irgendwie nochmal in den Geschäftszweck der GmbH ergänzt.
Gute Idee, ja. Das ist zumindest auch, also ist ja egal, du musst es ja auch nicht selbst nutzen, richtig, ja, guter Punkt. Kannst ja auch dann weiter vermieten oder ins Leasing geben, richtig. Guter Punkt.
Ja, also wenn ja die Gebert und Walter Autoleasing-Gesellschaft künftig am Markt seht, dann wundert euch nicht.
Wir sparen nur Steuern.
Vielleicht hätte ich den Porsche-Vortrag doch nicht absagen sollen. Aber okay. Ja, die Frage ist, ob das kommt, muss man natürlich auch dazu sagen, weil ich kann mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen, dass die SPD jetzt so da sitzt und sagt, hey, das jetzt, wir bräuchten eigentlich mal mehr Luxus-E-Autos, die man schnell abschreiben kann. Also das hat mich schon stark gewundert. Also wie gesagt, es muss noch durch Bundestag und Bundesrat. Wäre schon so ein bisschen witzig auch, wenn es kommt, oder? Also ja, da, also wenn man die Wahlkampfsachen da so sieht und am Ende kannst du halt dann wird irgendwie gefühlt nichts umgesetzt, aber du kannst einen Porsche Taycan eh irgendwie dann gleich was komplett abschreiben. Ja.
Also ich glaube, es gibt ja ein Kalkül dahinter und da sind wir ja doch wieder bei möglichen Wählern von der SPD. Und zwar will man natürlich diese Absatzkrise bei den E-Autos der heimischen Produzenten irgendwie auch lösen. Ne? Also VW, BMW, Mercedes, ich glaube, die sind ja alle jetzt nicht mit rosigen Zahlen, was die E-Auto-Zulassung und Verkäufe angeht. In China läuft es ja, glaube ich, gar nicht gut und im heimischen Markt auch nicht so besonders. Und da will man natürlich hier so ein bisschen unterstützen, was ja dann auch wieder den Ingenieuren und so weiter da zugute kommt, die dann im Betriebsrat sagen, vielleicht nicht mehr so, was weiß ich. Also jedenfalls die Arbeitnehmer haben ja dann auch was davon. Und da gibt es interessante auch Zahlen, dass man schon sagt, naja, die Geschäftskunden oder die Geschäftsleute, wenn die eben Fahrzeuge leasen oder neu anschaffen, ist ja egal, ja, dann entscheiden die sich eben wahrscheinlich aus Prestigegründen dann eben doch für hier die heimischen Marken. Ja, da ist eben VW ganz stark bei den Neuzulassungen. Machen die, glaube ich, sehe ich gerade hier, die Berechnung geht gar nicht auf. Also auf jeden Fall einen großen Teil aus, ja, VW, Skoda, BMW, Mercedes und Polestar spielt, glaube ich, noch eine gewisse Rolle. Aber so bei den größten E-Autos, die zugelassen werden, sind dann schon die deutschen Marken, zumindest für den deutschen Markt, enthalten, sodass das ja vielleicht schon auch ein bisschen was bringt, dass man da durch diesen Booster, ja, dann irgendwie ein paar mehr Käufe bei den E-Autos erzeugt. Ich glaube, das kann schon funktionieren. Und dann geht es ja weiter. Ich weiß nicht, ob vielleicht diesen Gedanken auch noch. Man hofft ja dann vielleicht auch, dass diese E-Autos zu mehr Strombedarf führen, weil man die halt dann elektrisch laden muss und dass es dann in der Sonnenzeit nicht mehr so eine hohe Netzbelastung gibt, weil zu viele Photovoltaikanlagen am Netz sind, die dann immer zu negativen Strompreisen und Überlastungen des Netzes führen, sodass es vielleicht keine Blackouts gibt, weil dann mehr E-Autos den Strom abnehmen. So wird das dann perfekt, die Geschichte.
Interessant, ja. Also die Frage ist, wo man es dann laden kann, wenn dann auf einmal so viele E-Autos auf der Straße sind, weil wenn ich hier in Freiburg mich so umschaue, also das ist dann vor allem, wenn ich in die ländlicheren Gegenden gehe, dann ganz, ganz schwer. Aber gut, ja.
Ja, und die Reichweite noch vielleicht, mein der letzte Satz, ja, ich habe tatsächlich, wir haben ja einige Mitarbeiter bei uns mit Firmenwagen und die dürfen sich den in der Regel immer aussuchen, ja, also wenn jemand mal in einer Steuerkanzlei arbeiten will, wo man sich auch einen Dienstwagen aussuchen kann, dann gerne mal an uns wenden. Und da hat sich tatsächlich eine Mitarbeiterin ich glaube, der ist sogar auch irgendwie so eine quietschige Farbe, sowas grün oder so einen super tollen Skoda, super High-End 1000 km/h gefühlt fährt er, ja, aber eben nur 100 Kilometer und dann musste den wieder laden und die hat sich dann auch ein bisschen beschwert, dass sie ja nur mit 100 im Ökomodus fahren kann, ansonsten muss sie alle paar Minuten laden und das ist natürlich auch, glaube ich, nicht so das, ja, das, wie man sich so Bequemlichkeit vorstellt, ja.
Aber vielleicht kann sich die Mitarbeiterin bald freuen, denn die Bruttolistenpreisgrenze für die günstige 0,25% Regelung bei rein E-Autos wird jetzt angehoben von aktuell 70.000 auf dann 100.000 Euro Bruttolistenpreis und das natürlich auch ganz interessant, weil dann muss ich wirklich nur ein Viertel versteuern, also wenn ich jetzt 1% eben ja von einem Benziner beispielsweise versteuern muss bei 100.000 Euro, ja, bin ich bei 1.000 Euro im Monat, die ich versteuern muss, bei einem rein Elektroauto, Porsche Macan E beispielsweise, dann nur noch bei 250 Euro, die ich dann mit der 1%-Regel, die dann geviertelt wird, versteuern muss. Das ist auch, soll schon mal kommen, damit 95.000 Euro war, glaube ich, im Wachstumschancengesetz, wurde dann wieder rausgestrichen aus dem Vorhaben. Aber das soll auch kommen. Also kann man beispielsweise einen Porsche Macan E fahren.
Ja, das ist natürlich auch interessant, ja. Und ich glaube, das ist auch das, ich habe ja gerade gesagt, man will ja ein bisschen mitreden, welchen Firmenwagen man hat. Das ist dann vielleicht auch ein guter Grund, wie man das bei den Mitarbeitern durchsetzen kann, ja, dass die sich auch gut damit fühlen, ein E-Auto zu fahren statt einem Verbrenner, weil sie dann natürlich am Ende viel mehr auf der Gehaltsabrechnung übrig haben, weil es nicht so viele Abzüge gibt für die private Nutzung, ne? Genau, bei der 1%-Methode.
Ja, ich bin mal gespannt, ob das auch durchgeht, weil es schon mal nicht durchgegangen, war schon mal geplant. Damals von Christian Lindner, FDP ging nicht durch, 95.000 Euro. Jetzt haben wir ein SPD-geführtes Finanzministerium, jetzt hat man es mal auf 100.000 Euro erhöht. Also schauen wir mal, ob das durchgeht. Und bei der Forschungszulage, da wollen sie auch noch ein bisschen drehen.
Ja, das ist auch interessant. Vielleicht müssen wir dazu auch nochmal eine extra Folge machen. Ja, da bekommst du ja letztendlich, wenn du Ausgaben tätigst für Forschung und das eben auch gut beschreibst, das Projekt, eine Zulage und damit Steuererstattungen. Und da das Ganze wird jetzt auch nochmal ein bisschen ausgeweitet, dass man eben statt 10 Millionen bis zu 12 Millionen Euro als Bemessungsgrundlage an Kosten geltend machen kann und die förderfähigen Aufwendungen werden ausgeweitet. Also das finde ich auch interessant. Das ist jetzt bei den, ich glaube, bei den großen Konzernen spielt das eine größere Rolle. Bei kleinen Unternehmen ist die Forschungszulage oft gar nicht so relevant, aber sollte man vielleicht auch mal, wenn man jetzt das hört und sagt, hey, warte mal, ich entwickle ja auch dies und das weiter, zum Beispiel auch im Bereich Software wäre es denkbar, diese Forschungszulage zu beantragen, könnte man sich damit mal beschäftigen, ja. Und ich glaube, das ist ein ganz interessantes Instrument, diese Aktivitäten gezielt zu fördern.
Das gibt dann eine Auszahlung als Steuererstattung oder auch Gutschrift. Und was jetzt dann neu ist, dass auch 20% für Gemein- und Betriebskosten gezahlt werden können als zusätzliche Pauschale. Das war bisher nicht der Fall. Und ganz, ganz interessant. Also wenn man da im Bereich Forschung und Entwicklung tätig ist, ja, dann mal damit beschäftigen, wird jetzt noch interessanter.
Tja, also ich bin ja optimistisch, dass das Gesetzesvorhaben so durchgeht. Du warst ja gerade, glaube ich, so ein bisschen, hast ja Zweifel geäußert. Ich glaube, die Ampelzeiten sind ja vorbei. Ja, ich glaube, jetzt wird man hier schon zeigen wollen, dass man sich da irgendwie einig ist. Zumindest mein Gefühl.
Ja, das stimmt. Also sagen wir so, es wundert mich, dass es in der Form kommt. Ja, vor allem, dass darauf der Fokus gesetzt wird. Also das ist ja wirklich also ein E-Auto-Gesetz, kann man sagen. Ja, also klar gibt es Sachen wie die Forschungszulage, Körperschaftssteuer, die aber erst ab 2028, die Abschreibung, aber dann wird es schon dünn. Dann ist es also der Hauptvorteil, sehe ich jetzt bei der Sonderabschreibung von 75% für die E-Autos und eben die 0,25% Regelung bis zu einem Bruttolistenpreis von 100.000 Euro. Eigentlich hätten wir es irgendwie auch E-Auto-Gesetz nennen können, aber ja, du hast schon recht. Ich meine, es kam ja aus dem SPD-geführten Finanzministerium, aber das, was die Frau Beck da gesagt hat, du hast es angesprochen, ja, also dem kann man, glaube ich, zustimmen. Es soll jetzt im Juli noch beschlossen werden, auch vom Bundesrat. Da bin ich mal gespannt, ob es vor der Sommerpause noch kommt. Ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Tja, und wenn man sich eben jetzt was kaufen will für sein Unternehmen, wenn es beweglich ist, macht es vielleicht schon Sinn zu warten bis Juli, wenn man kann, oder?
Ja, absolut, ja. Ich glaube, da werden auch ein paar sauer sein. Du hast es eingangs ja erwähnt, weil es hieß erst im Wahlkampf auch diese Investitionsbooster-Abschreibung, wie sie es nennen. Das war eigentlich ab dem 01.01.2025 geplant und nicht ab dem 01.07. Also da nochmal den kleinen Tipp, glaube ich, von uns. Erst die Sachen, zumindest mal, wenn es durch den Bundestag gegangen ist, am besten auch, wenn es durch den Bundesrat gegangen ist, weil dann ist man erst sicher, nur weil es irgendwie auf einer Homepage steht, das ist ja immer ganz interessant, was auch da veröffentlicht wird, was dann kommen soll, nur weil es auf einer offiziellen, irgendwie, keine Ahnung, Bundesfinanzministeriums Homepage dann steht, also es kommt halt dann wirklich erst, wenn es dann halt auch beschlossen und verkündet ist, das finale Gesetz.
Ich habe mir nochmal einen Spaß gemacht, diese 11 Milliarden, die das ja jetzt kosten soll in einem Jahr, die machen etwa 4,4% des Lohnsteueraufkommens aus. Also weil wir vorhin auch so ein bisschen abgewogen haben, hätte man nicht vielleicht erstmal bei den Arbeitseinkommen ansetzen können. Und ist halt die Frage, wenn du jetzt vielleicht gerade bei den kleinen mittleren Einkommen da um 4% entlastest, ob es da irgendwie Effekte gibt, oder ob das dann am Ende nur auf den Sparbüchern landet oder und dann die Wirtschaft nicht ankurbelt, weiß man halt nicht, ja, auf was jetzt besser ist. Das ist schwer abzuwägen, aber ich glaube, da muss man auf jeden Fall auch ran. Dass irgendwie, wenn man da so die Prognosen sieht, die Lohnnebenkosten sollen weit über 50% steigen für die Arbeitnehmer, das ist irgendwie nicht gut. Ja,
ja, also ich glaube, die Sozialversicherungen sind mir das größte Problem unserer Zeit. Ja, zumindest in Deutschland. Also das ist wirklich eine tickende Zeitbombe. Wenn man so die Prognosen ansieht, da gibt es ja einige, aber dass es über 50% ansteigt, also das wird, wenn man nichts ändert, so sein. Und da muss man ran. Das ist jetzt erstmal ein erster Schritt mit dem E-Auto-Gesetz. dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, ein bisschen Spaß, man darf ja den Spaß jetzt nicht verlieren, ja, in diesen Krisenzeiten. Also von dem her hört man sich nächste Woche wieder, Christian, und dann gibt es wieder ein neues Thema.
So sieht's aus. Bis nächste Woche. Ja, tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.